Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Christoph von Marschall, Redakteur beim Tagesspiegel, war Leiter der Meinungsredaktion, Washington-Korrespondent auch, ist heute diplomatischer Korrespondent. Guten Tag, Herr von Marschall.
Schönen guten Tag.
Sie sind eben Washington-Korrespondent gewesen und Sie sind nach wie vor ein Experte für die amerikanischen Verhältnisse, sage ich jetzt mal so. Jetzt waren Regionalwahlen in Virginia und Kentucky in den USA. Die Demokraten scheinen ganz gut abgeschnitten zu haben. War das ein Thema heute früh in der Redaktion beim Tagesspiegel?
Ja, darüber haben wir natürlich geredet, vor allem, was man daraus ableiten oder eben nicht ableiten kann. So auf den ersten Blick denkt man, ist ja toll, die Demokraten machen gerade ein Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Und da gibt es ja eine gewisse Skepsis, ob ihnen das nur nützt oder schadet. Und dann kommt so eine Regionalwahl und in zwei Bundesstaaten gibt es nur doch sehr klare oder überraschende Siege. Also sehr klaren Sieg in Virginia zum ersten Mal seit 1993. Beide Kammern des Regionalparlaments in der Hand der Demokraten. Und in Kentucky, ein normalerweise rein republikanischer Staat, gewinnen die Demokraten sogar die Gouverneurswahl. Das ist eine Sensation. Aber wenn man dann genauer hinschaut, hat das eben vor allem mit regionalen Ursachen zu tun und ist nicht ein Stimmungstest für das Nationale. Und letzten Endes müssen die Demokraten mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in einem Jahr vor allem sich darum kümmern, dass sie einen aussichtsreichen Kandidaten oder eine Kandidatin gegen Trump nominieren. Mhm. Denn das haben diese Regionalwahlen auch gezeigt. Es geht um Personen am Ende, wenn die Wähler unentschieden sind zwischen Parteien. Mhm. Und die Demokraten brauchen einen überzeugenden Herausforderer, den haben sie bisher noch nicht.
Und dieses Impeachment-Verfahren, ob es den Demokraten nützt oder schadet, ganz kurz gesagt, was meinen Sie? Auf welcher Seite stehen Sie?
Sehr zwiespältig. Ich bin so ein bisschen skeptisch. Die Umfragen haben sich in den letzten Monaten verändert, weil Trump ja auch wirklich ein großes Problem mit dieser Ukraine-Affäre hat. Und da hat er gelogen und da hat er sein Amt benutzt, um zu versuchen, Wahlkampfmaterial gegen seinen Herausforderer zu sammeln. Aber die Mehrheit der Amerikaner interessiert sich für ein Impeachment nicht so wahnsinnig. Und es wird jedenfalls nicht so enden, dass Trump per Impeachment aus dem Amt gejagt wird, wenn es das nur ein weiteres Element des Wahlkampfes auf den Wahltag im nächsten November 2020 hin.
Gut, da werden wir weiter natürlich hingucken. Es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, November 2020, ein Jahr. Heute in dieser Radiostunde sind wir ein bisschen innenpolitisch unterwegs und werden gleich mal die Große Koalition in den Blick nehmen, die ja heute eine Halbzeitbilanz gezogen hat. Ganz am Ende des geltenden Koalitionsvertrags, da steht's: Zur Mitte der Legislaturperiode wird eine Bestandsaufnahme des Koalitionsvertrages erfolgen. Also eine Halbzeitbilanz, die ist im Koalitionsvertrag schon festgelegt. Jetzt ist sie also gezogen worden am Vormittag. Es war vor allem damals SPD-Vorsitzender Martin Schulz 2018, der das da hat reinschreiben lassen in den Koalitionsvertrag, weil er das nämlich getan hat, um für die Große Koalition auch zu werben. Herr von Marschall, das Kabinett bereit über so ein Dokument jetzt, also diese Bilanz, die gezogen wird, in dem die Bundesministerien auflisten, welche Projekte aus dem Koalitionsvertrag zur Mitte der Legislaturperiode umgesetzt wurden. Ist das per se mal ein guter Termin, dass so eine Halbzeitbilanz gezogen wird?
Bilanz zu ziehen ist gut. Ist halt die Frage, mit welcher Intention, welchem Zweck das gemacht wird. Und man hat halt ein bisschen den Verdacht, dass zumindest Teile der SPD das vor allem dazu nutzen wollen, um sozusagen den Vorwand für einen Bruch der Koalition zu haben. Und ich würde mal sagen, wir werden ja sicher gleich auch noch die Einschätzung und ihrer Korrespondentin hören. Aber so auf meinen ersten Blick, die haben halt sehr viel abgearbeitet. Aber das, was abgearbeitet worden ist, ist im Wesentlichen, ich würde es jetzt mal den konsumtiven Bereich nennen. Also man gibt Geld aus für Sozialleistungen und so weiter. Und es ist halt in dem Bereich, der die Zukunft Deutschlands bedeutet, Digitales, Bildung, Investitionen in die Wirtschaft, da ist halt leider sehr, sehr wenig gemacht worden. Insofern ist da ein Ungleichgewicht und das müsste eigentlich noch nachgebessert werden.
Ja, aber in der Tat gibt es eben eine Studie der Bertelsmann Stiftung, wo gesagt wird, mehr als 60% der 296 Koalitionsversprechen sind umgesetzt worden oder zumindest hat man begonnen, die umzusetzen. Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Dennoch war das alles nur eine sogenannte technische Bilanz, die heute gezogen wurde. Was wurde denn genau gesagt, wie fällt diese technische Bilanz aus?
Es war eben das, was wirklich im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, nämlich die Bestandsaufnahme und die Halbzeitbilanz. Das klingt ja eben so sehr viel bewertender. Das müssen dann später die Parteien tun. Das heißt zum Beispiel bei der SPD wird das heute das erweiterte Präsidium sein. Vor allem aber wird es dann eben im Dezember der Parteitag sein. Und das Maß an Pathos, das hier in dieser Bestandsaufnahme vorkommt, kann man ermessen in dem Satz: Zusammen mit den Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD haben wir viel erreicht und umgesetzt, aber es bleibt auch noch viel zu tun. Pathetischer als das wird es nicht mehr. Das heißt, ist wirklich auf 83 Seiten eine sehr nüchterne Darstellung, jeweils mit der Zwischenüberschrift für die einzelnen Themen, die 13 Kapitel des Koalitionsvertrages, was wir bereits auf den Weg gebracht haben. Und dann folgt Teil 2, was wir noch vorhaben. Für den, der das dauerhaft begleitet, und das haben ja die Autoren und auch die meisten Leser dieser Studie, ist das meiste nicht überraschend.
Jetzt hat ja der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung heute auch seine Zahlen bekannt gegeben und hat gesagt, dass er rechnet nicht mit einer tiefer gehenden Rezession in Deutschland. Ist darauf Bezug genommen worden?
Naja, es ist anlässlich dieser Veranstaltung Bezug genommen worden. Und zwar haben sich sowohl die Kanzlerin als auch der Vizekanzler eben zu dieser Halbzeitbilanz, die keine sein will, geäußert. Wie dieser Bestandsaufnahme selbst und wie man das von ihr kennt, fällt das bei Angela Merkel nüchtern aus.
Ich kann selbstverständlich jetzt hier nicht auf alle diese Maßnahmen eingehen, will nur sagen, von 300 großen Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir 2/3 auf den Weg gebracht oder schon vollendet. Das zeigt, dass wir arbeitsfähig und arbeitswillig sind.
Und Herr von Marschall hat das ja eben schon angesprochen. Es geht eben vieles hin auf die Frage des Parteitages. Und insofern ist es nicht überraschend, dass Olaf Scholz, der ja nun ein klarer Befürworter auch als Vizekanzler dieser Großen Koalition ist, mehr Werbung für die Arbeit der Großen Koalition gemacht hat. Und er hat eben auch gelobt, dass die SPD auf eine solche Halbzeitbilanz gedrungen hatte.
Denn es hat bewirkt, dass man es auch schnell hinkriegen will. Und wenn wir heute also sagen können, dass etwa im Bereich der sozialen Sicherheit, im Bereich der Familienpolitik, im Bereich der Politik, die das Wohnen und das Mieten betrifft, große Fortschritte erreicht sind und dass 2/3 der Vorhaben, die die Regierung sich vorgenommen hat, erreicht sind, dann ist das auch das Ergebnis dieser Verabredung, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen.
Und dann muss man eben jetzt sehen, wie der Parteitag darauf reagiert, ob es ihm eben wirklich um das Geleistete geht oder ob es ihm darum geht, was man noch tun kann. Saskia Esken, eine der Bewerberinnen, zusammen mit Norbert Walter-Borjans, eher skeptisch, hat ja gestern Abend schon klargemacht im Heute-Journal im Interview, ihr geht es vor allem um das, was noch zu tun wäre, und da ist sie skeptisch.
Jetzt ist natürlich immer noch darüber zu reden, wie ein Kompromiss in Sachen Grundrente aussehen könnte. Ist das zur Sprache gekommen?
Nein, das fiel auf als Leerstelle. Das haben beide nicht angesprochen.
Verwunderlich, sagen Sie, Frau Geuter?
Naja, es ist der Elefant, der im Raum steht, und gleichzeitig würde ich bei so einer Veranstaltung das auch nicht tun, wenn man keine Lösung, wenn man weiß, dass man in dem Moment keine Lösung präsentieren kann und gerade eine positive Bilanz präsentieren will, bei aller Zurückhaltung, dann würde ich das auch tun, nicht entsprechen.
Herr von Marschall schüttelt den Kopf,
Kopf. Nein, das ist genau so. Die haben das vertagt, die können da sich nicht einigen. Der Koalitionsvertrag war klar, da steht die Grundrente mit Bedürftigkeitsprüfung drin. Die SPD möchte die nicht. Es gibt zum Teil sachliche Gründe wegen des Verwaltungsaufwandes, aber wenn ich das jetzt mal kurz beiseite lasse, auch hier hat man ja doch den Eindruck, man sucht nach einem Motiv, der einen berechtigen könnte, die Koalition daran zerbrechen zu lassen. Ob das dann so kommt, werden wir sehen. Aber dass die CDU jetzt den Aufstand macht und sagt, einen Moment mal, das haben wir ganz klar festgeschrieben im Koalitionsvertrag, wie das zu machen ist. Und nun wollt ihr schon wieder, dass wir von der CDU-Linie abweichen und der SPD was geben, damit die sich besser fühlt. Also das wird nicht sehr einfach und deswegen muss das vertagt werden. Und heute ist sicher keine Lösung da, ob sie zum Wochenende kommt, wie versprochen. Wir werden sehen.
Aber insgesamt, Frau Geuter, hatte ich jetzt den Eindruck, dass da eine Koalition eher ihren Durchhaltewillen bekräftigt hat, oder?
Es ist der Teil der Koalition, von dem von vornherein klar war, dass er durchhalten will. Die Frage ist, wie die Parteien sich dazu verhalten werden. Dass Olaf Scholz, dass Angela Merkel weitermachen wollen, das war bekannt. Es gibt dementsprechend eben auch die anderen Äußerungen. Ich habe Saskia Esken eben für die SPD genannt. Es gibt aber zum Beispiel auch in der Union Carsten Linnemann, der sich ganz ähnlich geäußert hat, eben auch mit einer eher positiven Bewertung der Bilanz und einem großen Fragezeichen, was man zusammen noch zustande bringen kann. Das sind die Fragen, die in der Zukunft geklärt werden. Durch die Abstimmung der Parteien.
Womöglich eine beständige Tortur. Für manche ist die Große Koalition eine ständige Tortur. Heute hat diese Große Koalition im Bundeskabinett ihre Halbzeitbilanz vorgelegt. Wie das lief, haben wir eben gehört. Christoph von Marschall vom Tagesspiegel ist hier im Studio mein Gast. Die einen sagen, Herr von Marschall, die GroKo ist ja viel besser als ihr Ruf und muss ihre Erfolge wirklich mehr ins Licht setzen. Und die anderen sagen, diese GroKo muss weg, weil sie letztendlich nicht ordentlich Politik macht, weil sie keine wichtigen Entscheidungen trifft. Was sagen Sie?
Ja, das ist geteilte Antwort, dass wenn man sozusagen nach der Sache orientierter drauf schaut, stimmt das. Die hat sehr viel abgearbeitet von ihrem Koalitionsvertrag, 2/3. Ich wiederhole nochmal aus meiner Sicht, aber mit einer Schlagseite. Es sind vor allem soziale Projekte, also Sozialgesetzgebungsprojekte verabschiedet worden. Das hilft der SPD. Und die Frage ist halt, die psychologische, wollen die beiden noch miteinander? Und ihre Korrespondentin, Frau Geuter, hat das ja gerade gesagt, die Koalition selber, also das Kabinett, ist arbeitsfähig und arbeitswillig. Die Frage ist, ob die beiden Parteien, auf die sich die SPD und die CDU-Minister stützen, ob die das eben auch wollen. Und da haben wir jetzt eine gegenläufige Tendenz, dass in der SPD gesagt wird, naja, wenn das jetzt nicht weiter so zu unseren Gunsten weitergeht, dann wollen wir eigentlich nicht mehr. Und in der CDU sagt man, so wie das die letzten 2 Jahre gelaufen ist, kann das nicht weitergehen, dass immer die SPD-Projekte zuerst gemacht werden. Und wenn es mal einen sachlichen Streitpunkt gibt, muss man im Zweifel der SPD nachgeben, damit sie nicht aus der Koalition ausscheidet. Und das hat ja zum Beispiel Herr Linnemann auch wieder deutlich gesagt. Also die Frage ist, kommen jetzt diese anderen Projekte, die ein bisschen mehr CDU-freundlicher sind, Zukunftsgewinn, Digitales, Bildung, all diese Fragen, weniger soziale, konsumtive Ausgaben und machen beide Parteien das weiter mit? Und bisher hatten wir das Fragezeichen nur bei der SPD und künftig haben wir das Fragezeichen auch ein bisschen bei der CDU, die halt nicht mehr sagt, dieser Nachgebekurs, so kann es nicht weiterlaufen.
Jetzt haben Sie es beschrieben, wie Sie es im Moment sehen, aber die Frage ist ja tatsächlich, wie bewerten wir das? Ich meine, wir sind ja in Zeiten, wo durchaus wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Also wenn wir nur mal die Klimapolitik betrachten, also eine Koalition, die eben so arbeitet, wie Sie es jetzt beschrieben haben, ist die fähig, wirklich zukunftsorientiert zu arbeiten?
Ja, eben eigentlich nicht. Und wenn die Fragezeichen dahinter sind, dann müsste man eigentlich eher sagen, möglichst ein schnelles Ende und nicht ein lange sich hinziehendes Ende. Aber das ist das Problem, das wir schon seit Wochen und Monaten haben, dass die SPD halt gesagt hat, dass sie das erst im Dezember entscheiden will. Und
jetzt nehmen wir mal an. Sie würden dafür plädieren, dass die SPD jetzt aussteigt?
Wenn sie aussteigen will, dann hätte sie eigentlich längst aussteigen müssen. Und das sage ich mit Blick auf den politischen, auch europapolitischen Kalender. Deutschland übernimmt im nächsten Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, denn es gibt kleine Länder unter den 28 Mitgliedern, die können gar nicht viel bewegen in ihrer halbjährigen Ratspräsidentschaft. Und deswegen warten alle auf den Moment, wo ein so wichtiges, großes und auch handlungsfähiges Land wie Deutschland die Ratspräsidentschaft übernimmt. Das ist der Moment, wo man die EU mal wirklich voranbringen kann. Wenn unser Land dann keine handlungsfähige Regierung hat, das ist ja ziemlich verantwortungslos.
Das wäre dann übel, aber wenn das so ist, dann muss man doch sagen, eigentlich wäre es gut, diese Große Koalition würde sich wirklich nochmal zusammenraufen und man würde gemeinsam vorangehen, also dabei bleiben und eben aufhören, diese ständigen Selbstzweifel sozusagen vor sich herzutragen.
Völlig richtig. Und diese Klarheit müsste die SPD schaffen, schafft sie aber nicht. Und nach dem Zeitplan, den wir jetzt haben, wenn wir im Dezember erfahren, dass die Koalition nicht weiterarbeiten kann, dann werden wir irgendwann im März Nachwahlen haben, dann dauert die Koalitionsbildung vielleicht 2 Monate, vielleicht aber auch länger und dann sind wir genau wieder zu Beginn der Ratspräsidentschaft und haben möglicherweise keine gute Regierung. Wenn alles gut läuft, haben wir eine handlungsfähige Regierung, aber dann muss jetzt wirklich alles zack, zack, zack gehen.
Gut, aber wenn jetzt tatsächlich Neuwahlen kämen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dann tatsächlich eine Koalitionsbildung relativ schnell vonstatten gehen kann? Könnte ja sein, dass das Parteienspektrum dann nochmal so zersplittert, dass es wirklich sehr lange dauert und sehr schwierig wird, eine ordentliche regierungsfähige Mehrheit zu finden.
Das ist das Risiko und deswegen sollte man sagen, am besten arbeitet diese Koalition weiter, aber auch mit dem erklärten Willen, dass sie erfolgreich weiter zusammenarbeiten will und nicht mit diesem ständigen, ach, wenn mir dieses und jenes nicht passt, wäre es nicht besser, wenn wir doch nicht weitermachen würden. Aber es liegt in der Hand der Wähler, nicht? Es kann natürlich auch sein, dass wir eine relativ klare Mehrheit zum Beispiel für Schwarz-Grün bekommen. Nur man weiß es eben nicht. Mhm. Der Wähler ist der Souverän.
Das ist er, zum Glück. Es gibt ja manche, die sagen jetzt, in diesem ganzen Streit geht es eigentlich nicht nur um die GroKo, sondern insgesamt um die Stabilität unseres demokratischen Systems. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, aber das ist eben vor allem auch eine Frage. Nicht, unser System ist unheimlich demokratisch wandlungsfähig. Nicht? Wenn Sie sich mal anschauen, was dieses Land in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, wie viele Parteien es neu integriert hat. Das fing an mit den Grünen in den 80er Jahren. Sehr aufnahmefähig, integrationsfähig. Wir haben die Linke nach der deutschen Einheit integriert in unser Parteiensystem. Wir haben jetzt die AfD integriert. Das mag vielen nicht passen, das verstehe ich. Ich habe keine Sympathien für diese Partei. Aber man kann es ja auch mal positiv betrachten, dass unser System in der Lage ist, auch solche Strömungen aufzunehmen. Dass die Kehrseite ist, dass es einfach von der Arithmetik immer schwieriger wird, eine klare über 50% der Parlamentarierkoalition zu bilden auf Bundesebene und in den einzelnen Bundesländern. Und das geht eben letzten Endes nur, wenn mehr Parteien bereit sind, koalitionswillig zu sein, auch mit einer Strömung, mit der man vielleicht vor ein paar Jahren, wo man das ausgeschlossen hätte, damit meine ich jetzt nicht die AfD.
Ich wollte jetzt gerade fragen, würden Sie dann damit, so eine CDU-AfD-Koalition befürworten?
Aber die Linke, aber nicht überall, sondern da, wo sie sich als regierungsfähig erwiesen hat. Und ich würde zum Beispiel behaupten, dass Bodo Ramelow ein Ministerpräsident ist, bei dem kann ich nur nicht sehen, dass er in der Person und in der Politik, die er geführt hat, ein Beispiel für die Berechtigung des Unvereinbarkeitsbeschlusses ist. Der Unvereinbarkeitsbeschluss sagt er im Wesentlichen, die Linke hat sich noch nicht an unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem mit ihm einverstanden erklärt. Sie ist ein Fragezeichen der Sicherheitspolitik, Bündnisfähigkeit und sie hat ihre Vergangenheit nicht aufgearbeitet. Und auf Landesebene spielen diese Sicherheits- und NATO-Fragen überhaupt keine Rolle, darüber entscheiden Landesregierungen nicht. Ich kann nicht sehen, dass in Thüringen das Privateigentum in Frage steht. Das ist eher bei der Berliner SPD der Fall, aber doch nicht bei der Thüringer Linken. Und die Vergangenheitsaufarbeitung ist ein gemischtes Feld, aber im Koalitionsvertrag in Thüringen steht, die DDR war ein Unrechtsstaat.
Ja, gut. Jetzt müsste man sagen, Thüringen als Sonderfall, eben mit dieser Person Bodo Ramelow, aber kann das für die gesamte Linke in Deutschland stehen?
Nicht auf Bundesebene.
Auf Bundesebene
bisher nicht.
Auf Bundesebene.
Eben, genau.
Sie waren erster Helmut-Schmidt-Stipendiat der Zeit-Stiftung und des German Marshall Funds. Und da waren Sie 2017/18 einige Monate in den USA, um Ihr jüngstes Buch zu schreiben. Wir verstehen die Welt nicht mehr, Deutschlands Entfremdung von seinen Freunden. Als Autor dieses Buches frage ich Sie jetzt, wie würden Sie das bewerten, dass Heiko Maas also als Außenminister, als deutscher Außenminister einen Brief schreibt, der in 26 EU-Staaten in großen Zeitungen veröffentlicht wird, worin er dankt den Verbündeten und Nachbarländern für ihren Beitrag zum Mauerfall und zur Wiedervereinigung. Nur einen Staat vergisst er, nämlich die USA. Wie bewerten Sie das?
Ja, das ist peinlich, würde ich sagen. Und es passt aber ein bisschen in das Bild, dass Heiko Maas in dem letzten Jahr abgegeben hat. Ich meine, ich hatte auch für das Buch mit ihm gesprochen, damals im Sommer 2018, kurz vor der Veröffentlichung. Ich hatte damals einen eigentlich ganz positiven Eindruck von dem Außenminister und dem, was er möchte. Das war die Zeit, wo er sich zum Beispiel mit Blick auf Russland von der Parteilinie abgewendet hat und durchaus kritischer über Russland redete, als es Teile der SPD tun. Da dachte man, boah, neuer Außenminister, neuer Ton, da kommt ja vielleicht noch einiges. Mhm. Ich bin aber allerdings in den anderthalb Jahren seither ziemlich enttäuscht von ihm, weil da eben nichts mehr kam. Ich habe den Eindruck, dass Heiko Maas dieses Amt verwaltet und in vielem, wie er sich öffentlich äußert, hat er mehr die SPD im Blick als die deutsche Außenpolitik und unsere Partner im Ausland. Und da in dieses Bild passt es eben, dass Heiko Maas in seinem Dank für die deutsche Einheit ausgerechnet die Macht vergisst, die nun am positivsten auf diese Chance zur deutschen Wiedervereinigung reagiert hat, nämlich die USA unter Vater Bush und dazu beigetragen hat, dass die Widerstände, die es ja in Europa durchaus gab, nicht Großbritannien wollte nicht, Frankreich war sehr skeptisch, in Italien sagte der Premierminister, ich habe Deutschland so gerne, dass ich zwei davon behalten möchte. Also es gab ja wenige, die uns unterstützt haben. Mhm. Und dass er nun ausgerechnet dieses Land in dem Dank vergisst, es passt leider ein bisschen ins Bild. Im Moment sind die USA nicht hoch im Kurs.
Okay, ist das also tatsächlich ein Anti-USA-Kurs? Weil man fragt sich ja schon, wie konnte ihm das passieren? Hat er das wirklich überdacht? Morgen kommt US-Außenminister Mike Pompeo auch nach Deutschland anlässlich des Mauerfalls und Heiko Maas wird ihn begleiten auf der Reise, unter anderem nach Leipzig, an die innerdeutsche Grenze, auch in die Synagoge in Halle. Da muss er ja sagen, ja, Herr Pompeo, also ich habe jetzt gerade allen gedankt, aber Ihnen nicht.
Ja, ich fürchte, da werden halt so ein bisschen Bilder und Worte auseinander auseinanderfallen. Also Heiko Maas wird darauf verweisen, dass er eben mit Pompeo kann und mit ihm redet, auch weil er vielleicht können muss. Aber dann fallen eben hinterher, vorher Worte, in denen man den Eindruck gewinnen muss, dass Heiko Maas die USA unter Trump eigentlich nicht als Bündnispartner betrachtet und auch nicht als die Nachfolge der US-Regierung, mit der wir besser konnten und der wir nur wirklich Dank schulden für die Einheit.
Gut, das heißt also, er hat da so eine private Meinung, aber er muss ja als Diplomat handeln. Und er hat ja doch schon auch einiges auf der Habenseite. Sie haben gesagt, es gab eine Zeit, da haben Sie ihn doch auch
positiv gesehen. Höhere Erwartungen, genau, als die, die er jetzt erfüllt hat.
Er hat ja auch zum Beispiel sehr für die Rettung des Atomdeals mit dem Iran gekämpft. Das muss man ihm doch, doch durchaus zurechnen. Gleichzeitig hat er sich auch immer eingesetzt gegen Antisemitismus, immer gesagt, wir Deutschen haben eine Verantwortung, wir müssen die Vergangenheit aufarbeiten. Das waren so Momente, wo ich dachte, er macht eine gute Figur. Wo wäre denn jetzt heute die Chance für ihn, sich nochmal zu profilieren?
Wenn Sie den Iran nennen, dann müsste man sagen, es ist einerseits Sache, für dieses Atomabkommen einzutreten, aber man muss doch auch einen gangbaren Weg finden.
Na gut, und aber da hatte er sozusagen wenig Chance gegen Trump
und die iranische
Regierung.
Ich finde schon, dass er, wie man das, also wenn man eine aktive und relativ vorteilsfreie Politik betrieben hätte, dann hätte man gesagt, Deutschland ist ja auch nicht zufrieden mit dem Atomdeal, der soll nachgebessert werden. Wir finden Trumps Methoden falsch, das durch Kündigung zu machen. Aber lass uns doch mal zu dritt wieder hinfahren, so wie der Erfolg damals 2016 zustande kam. Also nicht ich allein als deutscher Außenminister. Ich fahre mit meinem französischen, den britischen Kollegen nach Teheran und sage, hier ist der Weg. Wenn ihr in den Punkten 2, 3 nachbessert, dann fahren wir auch wieder zu dritt in die USA und sagen dem Trump, hier hast du was erreicht, hier ist eine Nachbesserung, aber jetzt lass das mal mit den Sanktionen und der Kündigung.
Okay, also eine andere Strategie fahren, um diesen Deal zu retten. Insgesamt vielleicht gerade diese Zusammenarbeit mit den Franzosen könnte eine gute Strategie sein, denke ich auch.
Ja, auch da ist nicht sehr viel gekommen, leider. Weder aus dem Kanzleramt noch aus dem Auswärtigen Amt. Also wo man hinblickt, aus meiner Sicht ein bisschen Fehlleistungen. Und dann kommt der wirklich auch noch ein schwerer Patzer, in die Türkei zu fahren, zum Regime Erdogan. Und im Ausland die eigene Kabinettskollegin Frau Kram-Karrenbauer für ihren Vorschlag einer Schutzzone in Syrien zu kritisieren, das geht nur überhaupt nicht. Man kann so eine Schutzzone gut oder richtig finden, aber das ist ein innenpolitischer Streit, den kann man hier austragen. Ins Ausland gehen und im Ausland die eigene Kabinettskollegin kritisieren, das geht gar nicht.
Ich denke, da muss sich Heiko Maas auch zu verhalten, denn jetzt gleich 13 Uhr wird es im Bundestag eine Regierungsbefragung geben, wo er sich also den Fragen stellen muss. Über den deutschen Außenminister Heiko Maas war das für den Moment. Christoph von Marschall, danke bis hierher. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, Hartz-IV-Empfänger müssen menschenwürdig behandelt werden. Und das bedeutet, wenn sie sanktioniert werden, weil sie zum Beispiel wiederholt ein Jobangebot abgelehnt haben oder eine Bildungsmaßnahme abgebrochen haben, dann dürfen das nur Kürzungen von höchstens 30% sein. Nicht 60% und gar nicht 100% des Arbeitslosengeldes 2. Das nämlich verstößt gegen die Menschenwürde. Juso-Chef Kevin Kühnert hat sich dazu jetzt verhalten, Herr von Marschall. Er hat nämlich gesagt, auf dem SPD-Parteitag im Dezember will er, dass alle Hartz-IV-Sanktionen abgeschafft werden. Gute Idee?
Nee, finde ich keine gute Idee. Man ist ja geradezu erstaunt. Da trifft das Bundesverfassungsgericht ein doch sehr ausgewogenes und auch weises Urteil. Also ja, Sanktionen sind berechtigt und auch richtig. Sie dürfen nur nicht über eine bestimmte Grenze hinausgehen. Und am nächsten Tag klingt dieser Politiker so, als habe er überhaupt keinen Respekt vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und nutzt das jetzt als Vorlage, um alle abzuschaffen. Das entspricht jedenfalls nicht der Intention des Gerichts. Und man wundert sich eben auch bei der SPD oder den Jusos ihrer Jugendorganisation, wieso haben die eigentlich so wenig die Leute im Blick, die die Beiträge bezahlen? Nicht? Also erstens noch eine ganz, ganz kleine Gruppe, die die Auflagen nicht erfüllt. Das sind irgendwie 3 oder 4%. Nicht? Und also die meisten halten sich an die Auflagen, sagen, ja, wenn ich einen Termin im Arbeitsamt habe, gehe ich hin, ich kooperiere, ich bemühe mich um einen Job, ich gehe zum Vorstellungsgespräch. Ganz wenige tun das nicht. Und nun versuche ich mir den SPD-wählenden angestellten Arbeiter vorzustellen, der zahlt immer brav in seine Arbeitslosenversicherung und nur sagen ihm SPD-Leute, nö, das soll eigentlich frei sein, nicht? Ob man sich noch um Arbeit bemüht oder nicht. Die Unterstützung bekommt man in jedem Fall. Also ich glaube, der liegt da doppelt falsch. Erstens, weil der Zeitpunkt falsch ist und wie eine Missachtung des Gerichtsurteils klingt und zweitens, weil es politisch falsch ist, auch mit Blick auf die Wählerschaft der SPD.
Aber was Kevin Kühnert eben sagt, ist, wir brauchen Förderung, Ermutigung und dann, sagt er auch, den Rechtsanspruch auf Qualifizierung und Weiterbildung. Das müsse in den Mittelpunkt gestellt werden. Und mit diesem Plädoyer für Förderung, da ist er sich einig mit Gregor Gysi, der war gestern hier zu Gast, saß da, wo Sie jetzt sitzen, Herr von Marschall, von den Linken, und der hat Folgendes argumentiert.
Wissen Sie, wir Deutschen denken immer in Form von Sanktionen. Ich verstehe nicht, warum wir nicht in Form von Boni denken. Also wir könnten das sagen, das ist der Betrag, den jeder Bedürftige bekommt. Und diejenigen, die sich engagieren oder die wirklich krank sind, die kriegen eben einen Aufschlag. Also umgekehrt herangehen, dass ich nicht Sanktionen verteile, sondern Boni verteile.
Klingt das plausibel für Sie oder eben nicht?
Das kann man gerne so machen. Nur wie sieht denn jetzt die Ausführung aus? Also sagen wir, der Grundsatz ist erstmal 70% und man kann, indem man sich bemüht und Boni bekommt, auf 100% des Hartz-Fördersatzes kommen. Oder schlägt Gregor Gysi vor, auf die 100 nochmal was obendrauf. Nicht? Also in der Logik dieses, die meisten halten sich ja sowieso dran und werden sich die Boni verdienen, könnte man mit der ersten Variante, die kommen ja sowieso alle auf 100% und nur die 3-4%, die sich nicht dran halten, kriegen dann halt am Ende nicht die Boni. Aber das ist doch letzten Endes dann Wortklauberei, ob ich einen Abzug mache oder ob ich Boni drauf packe.
Ja gut, manchmal können Worte ja durchaus auch was bewirken. Wenn ich eben weiß, ich kann mir einen Bonus erwirtschaften, dann bin ich vielleicht motiviert, erwirtschaften zu wollen. So, ja.
Aber es wird halt dann wieder so enden, dass natürlich letzten Endes das auf den Grundsatz draufgepackt werden soll. Dann haben sie wieder das Abstandsproblem gegenüber denen, die zum Mindestlohn arbeiten. Also das ist ja eine verzwickte Kiste, wie man das eben so staffelt, dass am Ende laute Ermunterungen rauskommen, aber auch für die, die noch arbeiten gehen, und man nicht letzten Endes ohne Arbeit, wenn man sich andererseits wohlverhält, auf dieselben Einkommen kommt, die natürlich blamabel niedrig sind. Nicht? Also da müssen wir uns natürlich auch immer klar machen, die Sätze, über die wir hier reden, das ist ein schieres Minimum. Das ist ja nicht so, dass da irgendjemand in der Hängematte liegt und sich dann ein schönes Leben leisten kann.
Definitiv
also auch da
nicht.
Muss man mit der Sprache aufpassen.
Genau, es geht um das Existenzminimum. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht ja auch genau so geurteilt, dass das eben menschenwürdig sein muss, das Geld, was man da bekommt. Wie kann das also in Zukunft genau aussehen? Darüber wird weiter diskutiert in Deutschland. Ins Studio kommen jetzt auch Kerstin Hildebrand, denn wir wollen über Crowdworking oder Crowdworker sprechen jetzt. Weiterhin hier zu Gast Christopher Marschall vom Tagesspiegel. Dieser Aspekt unserer schönen neuen Arbeitswelt wird heute zur Stunde vor dem Landgericht, Landesarbeitsgericht, vielmehr München, verhandelt. Dort hat ein Crowdworker geklagt, dass er nicht selbstständig sei, sondern dass ihn die Internetfirma, die ihm die Jobs vermittelt hat, in denen er tätig war, eigentlich anstellen müsste. Kerstin Hildebrand, die erste Frage vielleicht an Sie, so ein Crowdworker, was arbeitet der oder insgesamt, wie kann man das beschreiben, was ist das Crowdworking?
Ja, erstmal so ganz allgemein, ganz platt gesagt, sind Crowdworker Menschen, die ihr Geld im oder durch das Internet verdienen. Es gibt eine unheimlich breite Spannweite an Tätigkeit, die reichen von Kurier- und Lieferfahrten, Reinigungstätigkeiten, Tätigkeiten, die zum Beispiel mit dem Smartphone getätigt werden können, also für die es keine große Qualifikation braucht, Testen von Apps, Umfragen durchführen, Regale im Supermarkt abfotografieren. Und dann gibt es eben auch diese hochqualifizierten Jobs der digitalen Welt, Programmieren, Software entwickeln, Häuser planen, Werbekampagnen durchführen und so weiter. Und vermittelt werden die meisten, meist sind es kleine Jobs, über sogenannte Crowdworking-Plattformen. Also eine Firma, ein Unternehmen bietet über eine solche Plattform einen Auftrag an. Es gibt mehrere Angebote, also mehrere Bewerber, und einer bekommt den Auftrag. Soweit so klar, also eigentlich ein ganz normales Vorgehen. Der Unterschied aber zu früher ist, heute konkurrieren Hunderte von Bewerbern um einen Auftrag, also wenn es um so einen Werbeauftrag geht, und das auch noch oft weltweit. Und eine Zahl habe ich auch noch gefunden, die möchte ich gerne noch liefern bei meinen Recherchen. Also der Umfang dieser Tätigkeiten nach den Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit arbeiteten 2018 rund 5% der deutschen Erwachsenen als Crowdworker.
Ja, und
Tendenz steigend.
Genau, der Deutsche Gewerkschaftsbund meint, dass diese Zahl sehr stark ansteigen wird oder jedenfalls stark ansteigen wird. Christopher Marschall, müssen wir einen Blick darauf haben, auf diese Sache, dass hier nicht ein neues Prekariat entsteht?
Ja, ganz unbedingt. Also das Internet ist halt in vielen Branchen sehr, sehr disruptiv. Wir erleben das ja auch in unserer eigenen Branche, den Medien. Ich nehme an, im Deutschlandradio wird das nicht anders sein als im Zeitungssektor, dass die Anstellungsverträge für junge Leute heute völlig anders aussehen als vor 10 oder 20 Jahren in noch einer sehr tarifgebundenen Welt. Und man muss natürlich aufpassen, dass dabei nicht die Schwächeren unter die Räder kommen. Nur haben wir auf der anderen Seite heute eine Situation in Deutschland, wo die Arbeitslosenrate ja sehr gering ist. Also es ist ja nicht so, dass im Moment da draußen Massen stehen, die zu jeden Bedingungen ihre Arbeit anbieten müssen. Aber wir müssen halt letztendlich schauen, wie viel Gesetzgebung und wie viel Markt soll es geben in dieser Situation, wo der Arbeitsmarkt sich neu zurechtrütteln muss und den Internetarbeitsmarkt, wenn ich den mal so nennen darf, in die analoge Welt integriert. Und das kann man, glaube ich, nicht von heute schon mit Zielgenauigkeit sagen. Aber ja, wir müssen uns damit das ganz genau anschauen und die richtige Balance aus staatlichen Eingriffen und einer gewissen Marktfreiheit finden.
Erstmal kann das ja für den Einzelnen relativ verlockend klingen, Kerstin Hildebrand, dass man sagt, naja, ich arbeite flexibel, abwechslungsreich, heute mache ich dies und morgen das. Ich kann vor allem auch von zu Hause aus arbeiten. Wenn ich jetzt ein junger Crowdworker bin, worauf soll ich achten?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil im Grunde genommen habe ich ja keine Wahl. Also ich bin selbstständig, ich habe keine Krankenversicherung, keine sonstige Absicherung. Also da gibt es im Augenblick nichts, worauf ich achten muss.
Also ich fand ganz interessant, dann muss ich mich als Selbstständige eben etablieren und gucken, dass ich sozusagen das alles, so ein kleines Start-up im Grunde auf die Beine stelle.
Na, schwer zu sagen. Also die Gewerkschaften meinen ja eben auch, dass man dagegen vorgehen sollte, weil es eben halt keine Selbstständigkeit ist. Das ist so ähnlich wie die Debatte um Scheinselbstständigkeit. Heute spricht man von abhängiger Selbstständigkeit, weil eben halt diese Arbeitnehmer keine selbstständige Tätigkeit erbringen. Sie werden ja oft auch überwacht, kontrolliert von den Unternehmen oder durch Klickzahlen. Also von daher ist es nicht diese schöne Selbstständigkeit. Interessant fand ich aber auch, nach der Umfrage des Bundesarbeitsministeriums sind die meisten der Befragten zufrieden mit ihrem Verhältnis. Die meisten der Befragten sind aber auch noch jung. Ich frage mich, wie das so in 10 Jahren aussehen wird. Mhm.
Ja, unbedingt. Also wie kriegt man vernünftige Pläne dabei für Alterssicherungen hin? Ist dies von zu Hause arbeiten wirklich so doll auf die Dauer? Also wenn man mit Leuten arbeitet, die nur von zu Hause arbeiten, denen fehlt dann ja auch ein bisschen sozialer Kontakt und die Einbindung. Also die Dinge haben zwei Seiten. Man soll diese Dinge jetzt auch nicht erwähnen, die Nachteile, um so zu tun, ist alles nur ganz, ganz schlimm, nicht? Sondern ich bin da wirklich am Suchen. Wie kriegen wir das so hin, dass wir zu einer Bilanz kommen? Und die jungen Leute, das wissen wir jetzt auch aus anderen Verhältnissen, treffen ja sehr unterschiedliche Entscheidungen, was ihnen am wichtigsten ist. Der Verdienst oder die Arbeitszeit, die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Und da hört man doch in den Studien, die so in den letzten Jahren kamen, verschiebt sich schon mehr, dass man sich schon eher was Sicheres sucht, ist auch bereit, auf Gehälter, die man in der freien Wirtschaft verdienen könnte, zu verzichten, damit es vereinbarer mit der Familie, dem Freundeskreis und so weiter ist. Also die Sache geht nicht nur in eine Richtung, dass da immer mehr Druck und die Leute können gar nicht, sondern wir haben einen sehr, sehr segmentierten Arbeitsmarkt mit sehr prekären Arbeitsverhältnissen und anderen, wo sich Leute, die natürlich auch eine gewisse Ausbildung haben, sich aussuchen können in dieser Situation, ob sie lieber ein bisschen weniger Gehalt, mehr Freizeit oder es anders haben wollen. Aber es sind sehr unterschiedliche Dinge, die man nicht über einen Kamm scheren kann.
Ganz kurzes Wort vielleicht noch zum Schluss, Kerstin Hildebrand, das Landesarbeitsgericht in München. Wie wird das aus Ihrer Sicht entscheiden? Wird der junge Mann da Recht bekommen?
Also ich fürchte, es ist schwer zu sagen, weil das eben halt alles so ein unüberschaubarer Markt ist, ne? Also die zentrale Frage ist ja, inwieweit eine Plattform wirklich nur Aufträge vermittelt oder aber auch wirklich detaillierte Arbeitsvorgaben macht. Und ich fürchte, weil das eine so komplizierte Sache ist, wird das nicht allgemein entschieden werden.
Kerstin Hildebrand, vielen Dank für diese Einschätzung und für die Recherche. Und Christopher Marschall bleibt noch einen Moment hier im Studio. Christopher Marschall vom Tagesspiegel hier zu Gast in dieser Stunde, Studio 9. Und während die Musik hier läuft, sprechen wir nochmal über die Generationengerechtigkeit im Grunde, weil Sie sagen, Sie wünschen sich, dass die Regierung ein paar Entscheidungen trifft, die auch die junge Generation im Blick hat. Gleich im Länderreport wird es um Kinderarmut in Deutschland geben. Jedes fünfte Kind wächst laut Paritätischem Gesamtverband in Deutschland in Armut auf. Das ist viel, jedes fünfte Kind. Was genau wünschen Sie sich? sich, Herr von Marschall?
Also wenn ich mir mal anschaue, was in den letzten 2 Jahren oder meinetwegen auch 6 Jahren in der Großen Koalition entschieden worden ist, dann waren das doch im Wesentlichen Beschlüsse, wie die Generation, die jetzt alt wird, mit neuen Sozialleistungen versorgt wird. Das mag im Einzelbereich alles immer seinen Sinn haben, aber bezahlen muss das ja jemand in 20, 30 Jahren. Und das sind die Leute, die heute 15, 20 oder 25 sind. Und die kriegen relativ wenig Investitionen in Zukunft, Bildung und so weiter, Digitales. Und wir haben halt einen hohen Anteil an neuen Versorgungszusagen, Sozialleistungen, die später Leute mit ihren Sozialbeiträgen oder über die Steuer aufbringen müssen. Und
da würde Ihnen die Regierung natürlich widersprechen, würde sagen, gerade zum Beispiel in die Digitalisierung in den Schulen haben wir ganz viel investiert. Ja. Einiges haben wir auf den Weg gebracht.
Aber viel zu wenig. Ich meine, jeder, der vor uns durch Deutschland führt und kein vernünftiges Internet im Zug hat, keine Mobilanbindung in Landstrichen in Brandenburg oder auch anderswo hat, weiß doch, dass das alles nicht dem entspricht, was man von der 4. Wirtschaftsmacht der Welt erwarten würde, wenn man als Ausländer in dieses Land kommt. Da müssten viele Dinge technisch viel besser funktionieren.
Gut, dann hoffe ich mal, dass der ein oder andere uns jetzt zugehört hat. Wahrscheinlich eher nicht, weil sie alle im Bundestag sind und diskutieren. Aber ich danke Ihnen, dass Sie hier waren, ja, in dieser Stunde und mit uns diskutiert haben.
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Christoph von Marschall.